Hallo und herzlich willkommen bei Kraut im Ohr, der meistgehörte Wildkräuter-Podcast im deutschsprachigen Raum. Für alle, die mehr über Wildpflanzen erfahren wollen. Wir sind Melanie Göderiken und
Mo Röttgen, ausgebildete Wildpflanzenexpertinnen, Autorinnen und Dozentinnen. In unserem Wildkräuter-Podcast erfährst du, wie man sich ganzjährig und unkompliziert mit Wildpflanzen selbst versorgt. Wer uns zuhört, kann buchstäblich viel vom Wegesrand mitnehmen und in der wilden Küche, der Heilanwendung, in der Kosmetik und für mehr Wohlbefinden einsetzen.
Bei uns hörst du fundiertes Hintergrundwissen zu den Wildpflanzen, bekommst Impulse für verschiedenste Verwendungsmöglichkeiten und wir führen Interviews mit renommierten Expertinnen, damit du das wertvolle Wissen über unsere Wildpflanzen sicher und alltagstauglich für ein gesundes und nachhaltiges Leben nutzen kannst.
Unsere Vision, gemeinsam die Wildpflanzen in den Fokus zu rücken und das Wissen um ihre wertvolle Kraft voll aufblühen zu lassen. Tatsächlich war sie es, die mich infiziert hat. Zwar habe ich von meiner Sigrun in Herten die tiefe Liebe zu den Kräutern entwickelt, doch den Funken, den hat sie gezündet, die Sigrid Thaler-Rizzoli. Ist eine renommierte Biologin und leidenschaftlicher Kräuterguide im wunderschönen Südtirol. Und im Urlaub vor fast 10 Jahren haben wir uns eine ihrer Touren gegönnt und im Gepäck retour hatte ich die Idee, eine Ausbildung zur Kräuterfachfrau zu machen. Es ist lange her, aber es gibt einfach nie genug, was man lernen kann. Ein Leben wird nicht ausreichen, die Geheimnisse der Pflanzen zu entschlüsseln. Und das größte Geheimnis steckt in ihren Wirkstoffen. Und daher widmen wir uns heute den Hard Facts, dem, was Pflanzen im Innersten zusammenhält und doch nur sehr unzulänglich in unserem Wissen verankert ist. Du erfährst heute mehr über einige Bausteine aus der Welt des Lebendigen, warum Pflanzen mit wahren Wunderstoffen ausgestattet sind und wie du sie noch sinnvoller miteinander kombinieren kannst.
Ich würde vorschlagen, du stellst dich einfach zunächst mal ganz kurz vor.
Hallo, also vielen herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch. Also ich freue mich ja riesig, heute mit dir über die Kräuterwirkstoffe zu sprechen. Das ist ja so meine Leidenschaft. Ja, ich selber, also mein Name ist Sigrid Thaler. Ich komme aus dem Süden Südtirol, bin also mitten im Naturpark Trunerhorn aufgewachsen, auf einem Bergbauernhof und somit eigentlich von klein auf schon ganz, ganz eng mit der Natur verbunden. Ich durfte einfach von klein auf die Natur hautnah miterleben. Was mich eigentlich aber auch auszeichnet, ist die Neugier. Also schon in jungen Jahren wollte ich immer wissen, wie die einzelnen Pflanzen da draußen heißen. Ich wollte einfach alles über diese Natur wissen. Habe natürlich sehr oft keine Antwort zu all meinen Fragen bekommen. Und das hat mich eigentlich dann zum Botanikstudium geführt, wo ich einfach mir erhofft habe, ja, du studierst mal und dann weißt du eh alles. Nein, also Natur, sich mit der Natur zu beschäftigen, das ist eine lebenslange Aufgabe. Und ja, mittlerweile beschäftige ich mich doch einige Jahrzehnte mit der Natur und bin immer noch nicht ausgelernt. Aber es ist und bleibt spannend. Und was auch noch, also ich hatte die große Chance, meine Leidenschaft zum Beruf machen zu können. Also mittlerweile habe ich meine eigene Kräuterakademie gegründet und dort kann ich tolle Seminare anbieten, aber in erster Linie unterrichte ich die FNL Kräuterexperten nach Ignaz Schliefny und das macht mir sehr, sehr viel Freude. Und ja, in den letzten 10 Jahren habe ich auch 3 Bücher auf den Markt gebracht. Und das, über das wir heute auch sicherlich sprechen werden, sind die Kräuterwirkstoffe.
Genau, und ich habe auch dein erstes Buch, mein Kräuterbüchlein, das war nämlich tatsächlich damals meine Initialzündung, es war mein allererstes Kräuterbuch, was ich im Schrank hatte und begleitet mich halt auch seitdem und deswegen finde ich das so wunderschön, dass sich heute so ein Kreis schließt und wir uns tatsächlich nochmal so auf diese Weise wiedersehen. Und dieses Buch hat mich doch ganz schön zum Grübeln gebracht. Es geht nämlich um, ja, wie du sagst, Pflanzenwirkstoffe, Kräuterwirkstoffe. Und zwar weg vom, ja, wir fühlen mal, sondern hin zu einer sehr systematischen, zu einem sehr systematischen Aufbau. Vielleicht magst du das mal ganz kurz skizzieren. Es geht hier nämlich vor allem ja um die sekundären Inhaltsstoffe. Aber viele kennen ja Gerbstoffe oder Schleimstoffe oder Bitterstoffe und dann hört es schon fast auf. Und bei dir dürfen wir jetzt ein bisschen hinter die Kulissen dieser Stoffe gucken.
Gerne. Vielleicht erzähle ich dir auch ganz kurz, wie es wie es überhaupt angefangen hat, wieso eigentlich das Thema so ganz, ganz meine große Leidenschaft ist. Als ich so vor über 30 Jahren angefangen habe, diese Kräuter, dieses Kräuterwissen eben weiterzugeben, bei Führungen, ich bin eben sehr viel eben, also bin eben von Betrieben gebucht worden und durfte eben auch Führungen machen. Und da habe ich so eine Pflanze nach der anderen am Wegesrand erklärt. Also, ja, die Schafgarbe, für was ist die gut und was kann man damit machen? Dann den Brennnessel und, und. Und irgendwo habe ich so das Gefühl gehabt, ja, welche Pflanzen erkläre ich, welche nicht. Da haben ja hunderte von Pflanzen, die ich ja alle gerne erklären würde. Und so meistens nach der 10. Pflanze habe ich gemerkt, dass die Leute aufgehört haben mitzuschreiben, weil sie so das Gefühl haben, ja, das merke ich mir eh nicht alles. Und so habe ich mir einfach Gedanken gemacht. Also man könnte die Kräuter, also die Kräuterheilkraft ja auch anders erklären. Anstatt Pflanze für Pflanze und für was ist die gut und wieso ist die für das gut, könnte ich den ganzen Spieß ja umdrehen und einfach einmal die Wirkstoffe erklären. Weil da habe ich eine Handvoll oder zwei Hände voll, dann bin ich eigentlich schon gut bedient. Nicht? Wenn ich eben, wenn ich den Leuten mit auf den Weg gebe, ja, für was brauchen sie die Bitterstoffe? Nicht? Und in welchen Pflanzen sind die zu finden? Oder für was brauchen sie die Gerbstoffe und wo sind die zu finden? Dann gebe ich denen einfach viel, viel mehr mit, als ob ich da jetzt 50 Pflanzen erkläre. Die sind ja dann letztendlich auch in einem Buch dann wieder zu finden. Nicht? Und so hat es eigentlich angefangen, dass ich diesen Spieß umgedreht habe und ich einfach gemerkt habe, ich habe sehr, sehr großen Erfolg damit. Die Leute, die lieben das und sagen, wow, jetzt weiß ich, wie ich mir meine Hausapotheke zusammenstelle. Ich brauche eine Bitterstoffpflanze, eine Gerbstoffpflanze, eine Schleimstoffpflanze, eine Saponinpflanze und. Und schon habe ich eigentlich ja, das, was ich so für meinen Körper brauche. Plus, ich bin unabhängig. Ich kann die Pflanzen wählen, die ich zur Verfügung habe, die ich vor der Haustür habe, die ich kenne. Und ja, und so habe ich das eigentlich schon vor 30 Jahren so angefangen. Aber das bleibt und ist ja spannend. Es geht ja nicht nur um Bitterstoffe als Gruppe alleine, sondern es gibt ja ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Bitterstoffe. Und dann gibt es ja ganz, ganz viele unterschiedliche Gerbstoffe auch noch. Und so durfte ich einfach mit den Jahren lernen, immer weiter tiefer. Das kennst du ja auch, wenn man mal irgendwo in ein Thema eintaucht, dann will man immer mehr wissen und da und was steckt da noch dahinter? Wie ist die Lösbarkeit? Wie kann ich das verwenden? Kann ich das äußerlich auftragen und das wirkt innerlich? Und. Da tun sich plötzlich so viele Fragen auf. Und ich habe mich dann einfach auch mit den Jahren immer tiefer in diese Materie, mit dieser Materie beschäftigt. Ich hatte natürlich auch das Glück eben durch mein Biologiestudium, dass ich mich auch mit molekularen Strukturen auch ein bisschen auskannte und da auch das verstehen konnte oder auch wissenschaftliche Fachzeitschriften auch lesen durfte. Und ja, und so. Durch dieses ganze Tun in den letzten Jahrzehnten ist immer mehr der Wunsch entstanden, ja, es braucht auch ein Buch dazu, ein Buch, das einfach allgemein verständlich ist. Weil ich habe einfach diese große Kluft gesehen zwischen den wunderbaren Kräuterbüchern, die es ja mittlerweile ganz, ganz viele auf dem Markt gibt, die ich ja alle liebe und eines ist schöner als das andere. Und auf der anderen Seite die wissenschaftlichen Fachzeitschriften, die für einen Laien oft vielleicht schwer verständlich sind. Und das war so eigentlich mein Ziel, da so ein bisschen in die Mitte einzutauchen, so einen Mittelweg zu finden.
Genau, also für Menschen, die das Buch noch nicht kennen, das werden wir natürlich auch verlinken. Es gliedert sich eben in die berühmten, vor allem sekundären Inhaltsstoffe, aber eben nicht nach diesen ganz klassischen Kategorien, die wir am Anfang gesagt haben, Gerbstoffe oder Schleimstoffe, sondern du gliederst das nochmal anhand der Stoffwechsel, also Fettstoffwechsel, Kohlenhydratstoffwechsel und Proteinstoffwechsel, gehst dann auf Wirkstoffgruppen ein und schließlich, das ist dann wieder bekannter, geht es dann um klassische Pflanzen und wo eben diese Stoffe vor allem vorkommen, also die Pflanzen
ganzen Monographien, die sind dann nicht mehr ganz so komplex. Aber ich habe zum ersten Mal von Stoffen wie Lignanen, Stilbenen oder eben Betalain gehört und war doch, also du hast vollkommen recht, das ist der Missing Link. Also ich habe viele Kräuterbücher, aber nie keines geht so auf diese Verbindungen ein. Und da ist es natürlich super spannend, wirklich mal in das Geheimnis der Pflanze zu gucken. Ja, viel Stoffgemisch ist und mal zu schauen, was genau wirkt denn zum Beispiel in so einer Baldrianwurzel. Und die nächste Frage ist, wie rette ich das in meine Anwendungen? Und da bist du ganz, glaube ich, vorne dabei, uns da Tipps zu geben.
Ja, gerne. Also, wenn du vorhin von diesen ganzen Fachbegriffen gesprochen hast, genau das war eigentlich so mein Anliegen, ein Buch auf den Markt zu bringen, wo endlich einmal auch diese Fachbegriffe erklärt werden. Es gibt natürlich auch andere Bücher, also das möchte ich nicht unterstellen, dass es da mein einziges Buch ist. Es gibt viele tolle Fachbücher, wo auch Begriffe erklärt werden, aber ich habe noch keines gefunden, wo sie systematisch, hierarchisch unterteilt, untergliedert sind. Nicht? Und das, ja, vielleicht bin ich da als Botanikerin ein bisschen auch geprägt, auch bei der botanischen Systematik haben wir das ja auch. Nicht? Wir haben da ganz ein schönes hierarchisches System. Wenn wir uns mit Pflanzen beschäftigen, dann wissen wir, aha, diese Pflanzen, die gehören zu bestimmten Familien und in jeder Familie gibt es bestimmte Gattungen und jede Gattung hat dann vielleicht auch noch unterschiedliche Arten. Da haben wir das schön untergliedert. Und das war mein Wunsch, auch das mal in einen, bei den Pflanzenwirkstoffen eben so hierarchisch aufzubauen. Und so wie wir das ja bei den primären Inhaltsstoffen ja auch kennen, bei den primären Makromolekülen sprechen wir ja auch, da gibt es Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße. Und die Pflanze macht ja diese sekundären Pflanzenstoffe ja auch aus dem primären Stoffwechsel. Ne? Die nimmt den primären Stoffwechsel her, um daraus sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe zu bilden. Und da gibt es auch diesen Unterschied. Also sehr viele von diesen Pflanzenwirkstoffen kommen aus dem Kohlenhydratstoffwechsel. Das wären die sogenannten Polyphenole. Und dann gibt es eben sekundäre Pflanzenstoffe, die aus dem Fettstoffwechsel stammen, werden die sogenannten Terpene. Und dann sind noch solche, die eben aus dem Eiweißstoffwechsel stammen, das sind zum Beispiel die Alkaloide oder auch die Senföle, die Lauröle und so weiter. Ne? Und das einfach so in ein System einmal hineinzubringen. Und das Buch ist natürlich eben an Leute gerichtet, die schon ein bisschen Basiswissen haben, also die sich mit der Kräuterwelt schon auseinandergesetzt haben, also für Kräuterpädagogen oder einfach, ja, die schon irgendeine Kräuterausbildung gemacht haben und einfach schon über so viele dieser Wörter drüber gestolpert sind und einfach ein bisschen mehr auch einmal über den Tellerrand hinausschauen wollen. Weil was mir eben auch aufgefallen ist, so in den letzten 10, 15 Jahren hat sich enorm viel getan in der Kräuterwelt. Ist dir das auch aufgefallen? Nicht? Also wenn ich jetzt so schaue, vor 30 Jahren auch bei uns in Südtirol, da gab es ja eigentlich kaum eine Ausbildung. Also wenn ich bin damals schon auf der Suche gewesen, wo kann ich mein Wissen noch vertiefen, wo kann ich was dazulernen? Es gab sehr wenig Angebot. Oder auch wenn ich vor 30 Jahren in mein Buchhandel gegangen bin, da musste ich suchen nach einem Kräuterbuch. Ne? Und wenn ich heute in einen Buchhandel gehe, da sind Regale über Regale vollgestopft mit wunderbaren Kräuterbüchern. Also es hat sich enorm viel getan in den letzten 10 Jahren, was ich richtig toll finde. Also das Interesse ist wahnsinnig gestiegen und somit ist auch das Angebot gestiegen. Und somit werden immer wieder oder immer vermehrt auch Fachbegriffe irgendwo eben erklärt oder Fachbegriffe eben genannt, dass die Pflanze heilkräftig ist, weil da Quercetin drin ist, weil da vielleicht Resveratrol drinnen ist, weil da OPC drinnen ist. Aber man kann oft, ich denke mal halt so, als Laie oft das nicht zuordnen, ja, was ist das jetzt? Und dann, also das wollte ich mit diesem Buch bewirken, dass man, es soll der Nachschlagewerk sein, dass man mal nachschauen kann, um was geht es da überhaupt. Aber das Zweite, was ich auch gemerkt habe, dass oft, wenn als Laie, du hörst, da gibt es Polyphenole, Flavonoide, Anthocyane, dass man als Laie vielleicht denken würde, das sind drei verschiedene Sachen, nicht? Das sind drei verschiedene Wirkstoffe. In Wirklichkeit ist das nur ein hierarchisches System. Die Polyphenole ist die große Gruppe, dazu gehören die Flavonoide und zu den Flavonoiden gibt es dann viele kleine Gruppen und dazu gehören die Anthocyane. Also wenn ich von diesen drei Wörtern spreche, dann ist das eigentlich das Gleiche, nur übergeordnet und untergeordnet. Und das wollte ich einfach einmal mit diesem Buch so einen Überblick verschaffen.
Wir lösen jetzt an der Stelle auf, dass Anthocyane eben diese Früchte dunkel färben, wie in den Johannisbeeren oder im Holunder, im Brombeeren sind und dass sie halt entzündungshemmend und antioxidativ wirken. Ist das richtig? Habe ich das
Ja,
verstanden?
auf
Gut.
jeden Fall. Auf jeden Fall. Das hast du richtig gut gesagt. Richtig
Genau.
perfekt gesagt.
Denn jetzt eben, genau, das heißt, ich weiß jetzt eben mehr und das ist toll, dass du es mir auch nochmal so erklärst, dass es eben eine gewisse Ordnung und Systematik in diesen Stoffen gibt. Und dann eben das Zweite, was ich so faszinierend finde, dass du uns erklärst, wie typische Anwendungen funktionieren oder in welchen, also mal ist es wasserlöslich, mal ist es öllöslich. Wir kennen das aus der Küche. Möhren brauchen Fett oder Hülsenfrüchte brauchen Getreide, um gut wirken zu können. Aber hier wird es jetzt ja auch nochmal spannend. Also wie magst du uns ein paar Beispiele für so eine effiziente Anwendung geben?
Ja, also dieses Wissen um Wirkstoffe, das ist schon sehr, sehr spannend und eben genau, also das habe ich ja im Buch auch aufgelistet. Also was ist fettlöslich, was ist eben wasserlöslich und was ist eben auch öllöslich. Und da sehr oft bin ich auch bei meinen Recherchen drüber gestolpert, wenn man eben Polyphenole, also die kommen ja aus dem Kohlenhydratstoffwechsel, ne? Und Kohlenhydrat, das ist ja auch Zucker, nicht eben. Und ja, wenn du jetzt einen Zucker in dein Glas Wasser tust, was passiert? Dann löst sich schön auf, nicht? Oder also und wenn du es in heißem Wasser tust, dann löst er sich noch besser auf. Und das sagt uns schon ganz sehr viel, nicht? Also Polyphenole sind in den allermeisten Fällen gut wasserlöslich und wenn es noch dazu eben heiß ist, dann sind sie noch besser löslich. Ne? Und wenn du jetzt eben die Terpene, ne, zu den Terpenoiden gehören zum Beispiel die ätherischen Öle. Ne? Die ätherischen Öle, wenn du jetzt ein Tropfen ätherisches Öl eben auf dein Wasser oder in dein Bad oder wo auch immer gibst, dann was passiert? Der Tropfen bleibt oben, also der löst sich nicht auf. Und das Gleiche ist ja auch, wenn du einen Tropfen Öl, also einen Tropfen Olivenöl, Öl ist nicht wasserlöslich, ne? Und so sind auch die Terpenoide in den allermeisten Fällen nicht wasserlöslich. Und so sieht man diesen Zusammenhang also von den sekundären Pflanzenstoffen auf die primäre Pflanzenstoffe. Also das ist schon sehr, sehr spannend. Aber was noch spannender ist, ist, dass in der Pflanze kommen diese Stoffe nie als Monosubstanz vor. In der Pflanze sind sie immer wunderbar eingebettet in einem Vielstoffgemisch. Ja. Und wenn ich, da muss man, das vielleicht ist, habe ich jetzt im Nachhinein gemerkt, ist oft bei meinem Buch zu wenig rübergekommen, weil ich habe, nachdem das Buch auf dem Markt ist, ganz, ganz viele Feedbacks bekommen und das tauchten dann plötzlich Fragen auf, die mich dann verwundert haben. Aber ist ja klar, wenn ich einmal vom Wirkstoff spreche, dann spreche ich, der ist öllöslich, der ist alkohollöslich und der ist wasserlöslich, ne? Aber wenn ich von der Pflanze spreche, dann ist es plötzlich ganz, ganz anders. Also wie zum Beispiel eben der Spitzwegerich, ist ja eine allgemein wichtige, also allgemein gut bekannte Pflanze, ne? Und was ist so heilkräftig im Spitzwegerich? Im Spitzwegerich ist heilkräftig eben, sind einmal die Schleimstoffe, die der Spitzwegerich uns liefert, dann sind es die Gerbstoffe, dann auch noch das Aukubin. Wenn ich von diesen Wirkstoffen ausgehe, sind eigentlich alle nicht öllöslich. Aber was machen wir in unserer Kräuterküche? Wir machen einen Ölauszug, machen eine wunderbare Spitzwegerichsalbe, wirkt auch noch. Obwohl eigentlich biochemisch das gar nicht wirken dürfte, weil ja alle drei Wirkstoffe nicht öllöslich sind. Und das ist das Spannende. Also die Pflanze liefert die Emulgatoren schon mit. Und das ist so spannend. Plötzlich werden Wirkstoffe in diesem Vielstoffgemisch eben öllöslich, die eigentlich gar nicht öllöslich sind. Oder du hast sicherlich schon einen Pfefferminztee getrunken. Was ist im Pfefferminz die Heilkraft? Im Pfefferminz die Heilkraft ätherische Öle. nicht wasserlöslich, ne? Laut Biochemie. Jetzt trinke ich, mache ich da einen Wasseraufguss, also einen Tee, und plötzlich schmeckt er trotzdem nach Minze. Das ist eben, weil da schon, also da darf ich nie das als Monosubstanz sehen, sondern immer als Stoffgemisch. Und so ist es, dass eben die Pflanze mir die ätherischen Öle im Tee liefert, aber als Monosubstanz, wenn ich jetzt ein reines ätherisches Öl, dann löst sich das im Wasser nicht auf. Ne? Das ist das Spannende. Und so gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Eben auch beim Vitamin C kennen wir das, was vielfach eben auch ja, durch Vitamin C, das darf ich nicht erhitzen, weil dann ist das Vitamin C kaputt, das ist nicht hitzestabil. Ja, als Monosubstanz haben wir da vollkommen recht. Aber in der Pflanze, da ist es dann Flavonoiden gebunden und somit habe ich plötzlich in einem Holunder Beerensaft, der mir sehr viel Vitamin C liefert, den ich ja aber auch abkochen muss wegen der Blausäureglykoside, habe ich trotzdem das Vitamin C drin, weil es eben gebunden ist und somit nicht kaputt geht.
Das ist ganz, ganz großartig, weil da sieht man halt auch mal, wie wirklich diese Pflanzen wirken. Also und wie eben dieses Vielstoffgemisch auch zu dem großen Geheimnis beiträgt, was ja auch tatsächlich wissenschaftlich noch überhaupt nicht erforscht ist. Ich finde an der Stelle mal faszinierend, wie historisches Wissen funktioniert, wo ja jahrhundertelang eigentlich überhaupt keine chemische Analyse möglich war und trotzdem der Spitzwegerich, glaube ich, jahrhundertelang eben gegen Hustenbeschwerden eingesetzt wurde, ne? Also das finde ich irre, dass man im Prinzip da so in die richtige Richtung ging, ohne eine chemische Kenntnis zu haben.
Ja, und genau das ist es ja. Als man angefangen hat, so vor 30, 40 Jahren, das ein bisschen wissenschaftlich eben auch zu durchleuchten, plötzlich hat man vieles, was sie früher gemacht haben, als falsch betrachtet. Ne? Früher haben sie ja alles ganz, ganz lang gekocht. Und da hat man plötzlich gesagt, ja, die haben ja alles tot gekocht. Nein, es wurde besser bioverfügbar für uns. Ne? Die wussten, was sie damals sagen. Ne? Oder auch, was man auch so durch die Anfangs, als wir die Kenntnis zu diesen Wirkstoffen hatten, da haben wir eben auch, zum Beispiel haben wir das alles so gelernt, dass wenn ich eine Tinktur mache, wenn ich ganz zartes Pflanzenmaterial habe, dann nehme ich einen niederprozentigen Alkohol und wenn ich festeres Pflanzenmaterial habe, wie Wurzeln, Rinden und so weiter, dann nehme ich einen hochprozentigen. Nicht? Jetzt mittlerweile ist man wieder von dem abgekommen, weil man einfach gemerkt hat, es geht weitaus mehr um diese Wirkstoffe, die eben gelöst werden sollen. Und somit passiert es also, wenn ich ätherische Öle in Blüten habe, ätherische Öle sieht man ja am besten auch mit etwas höherprozentigem Alkohol, dann nehme ich ruhig auch einmal 50 bis 70-prozentigen Alkohol, um das besser zu extrahieren und habe aber zarte Blüten und vielleicht bei einer Wurzel oder bei einer Rinde, Wurzel zum Beispiel Beinwellwurzel, Eibischwurzel oder auch eine Weidenrinde, dann nehme ich vielleicht nur 30-40-prozentigen Alkohol. Also heute geht man wieder viel mehr eben auch auf die Löslichkeit der Wirkstoffe und nicht so stark eben auch auf die Pflanze, eben mal so die Konsistenz der Pflanze. Das ist wieder spannend.
Bei der Gelegenheit ist es natürlich auch super spannend, warum diese Pflanzen diese Wirkstoffe überhaupt haben. Also, du hast geschrieben, dass Salicylate etwa bei Pflanzen auftauchen, die an feuchten Standorten stehen, weil sie sich selber vor mikrobieller Infektion schützen. Also Stichwort Mädesüß oder Weide, was wir dann im chemischen Kontext als Aspirin oder vielmehr im pharmazeutischen Kontext als Aspirin kennen. Und ich finde das so spannend, weil ja eigentlich für die Pflanze was von diesen Wirkstoffen auch hat und sie hat das nicht primär für uns Menschen hergestellt.
Genau, also das sollte auch immer in unserem Fokus liegen, also dass die Pflanze diese ganzen sekundären Pflanzenstoffe ja für sich selber macht. Da ist es auch vielleicht einmal spannend zu wissen, dass sekundäre Pflanzenstoffe, die heißen nicht umsonst Pflanzenstoffe und nicht einfach sekundäre Stoffe, weil die finden wir nur in Pflanzen. Also wir finden in keiner tierischen Nahrung sekundäre Pflanzenstoffe, die gibt es nur in Pflanzen. Und jetzt, wieso tun sich die Pflanzen diese große Mühe an, solche Stoffe, weil da gibt es ja Hunderttausende von diesen Stoffen, wieso macht sie diese Stoffe und wieso machen wir das in unserem Stoffwechsel nicht oder auch das Tier nicht? Und da unterscheiden sich die Pflanzen eben in einem Punkt ganz deutlich von uns Menschen und den Tieren. Sie sind festgewachsen. Sie sind festgewachsen und das macht es aus, dass sie einfach weitaus mehr Schutzstoffe brauchen wie Tier und Mensch, weil zum Beispiel ist es draußen bitterkalt, da können sie nicht irgendwo einen Unterschlupf suchen. Sie müssen mit diesen Frosttemperaturen ausharren, also sie müssen dort bleiben und müssen das auch aushalten können. Nicht jedes Tier sucht sich da eine Höhle oder irgendwo einen Unterschlupf. Wir gehen auch in die warme Stube, wenn es uns zu kalt wird. Oder auch wenn es dann im Sommer extrem heiß ist, also wirklich die Sonne runterknallt, jedes Tier geht in den Schatten. Auch wir gehen in den Schatten, wenn es uns so heiß ist. Pflanze kann das nicht, die muss dort ausharren, ne? Oder wenn es in Strömen regnet, wir gehen auch ins Trockene und auch das Tier, die muss das aushalten können. Und somit hat einfach die Pflanze diese tollen sekundären Pflanzenstoffe, die sie eben durch dieses Festgewachsensein dringend benötigt, bildet sie das. Und genau diese Stoffe, die können wir dann für unsere Gesundheit nutzen. Das sind auch für uns enorme Schutzstoffe. Und das hat man eigentlich in den letzten Jahren nochmal viel besser erkannt. Weil wenn ich jetzt vor 20, 30 Jahren, was ist gesund, was wurde uns da als gesund angepriesen? Wir brauchen Vitamine, wir brauchen Mineralstoffe, ne? Da hat noch kein Mensch von Polyphenolen gesprochen, da hat noch kein Mensch von Monoterpenen gesprochen, nicht? Also, oder halt wenige, nicht? Also nicht kein Mensch, aber so unter dem Otto-Normalverbraucher war das noch nicht so unbedingt bekannt.
Genau, das ist so spannend, dass es da auch jetzt so eine Wahnsinnsentwicklung gibt in zwei Richtungen. Auf der einen Seite wird sehr viel mehr zu Wirkstoffgruppen und Stoffen geforscht. Da gibt es sicherlich, das kannst du ja gleich nochmal ausführen, ein paar, die besonders hip gerade sind. Und auf der anderen Seite wächst dieser Markt, dieser milliardenschwere Markt, muss man sagen, der Nahrungsergänzungsmittel. Die Leute glauben, sie müssten ein Pillchen einwerfen und das, ich weiß nicht, 130 Milliarden Euro ist der, glaube ich, schwer, dieser Markt. Anstatt das Gänseblümchen zu pflücken. Ich finde das so irre, was da gerade so abgeht, auf der einen Seite in der Chemie und auf der anderen Seite eben in den Küchen der Menschen.
Genau. Ja, also wir sind da vom milliardenschweren Markt der Pharmaindustrie auch auf die Nahrungsergänzung gekommen, nicht? Und ja, jeder von uns will gesund sein. Und wenn du da eben das triffst, nicht, dass du den Leuten Gesundheit versprechen kannst, dann natürlich kann das schon großer wirtschaftlicher Zweig entstehen. Ja, ich bin dem Ganzen sehr, sehr skeptisch, stehe ich dem Ganzen gegenüber. Einmal, weil wir da auch wieder, ja, es ist einfach, wir müssten ganz anders anfangen. Es ist, was wir ein bisschen verloren haben, das richtige Lifestyle. Also, wir wissen bei jedem Tier, was artgerechte Haltung ist. Und da setzen wir uns volle ein, dass ein Hund und auch egal welche Tiere artgerecht gehalten werden, artgerechte Ernährung haben, genügend Bewegung haben. Bei uns vergessen wir es oft leider. Und das wäre eigentlich weitaus effizienter, dass wir ein bisschen wieder schauen, haben wir genügend Bewegung, haben wir das Richtige zum Essen, haben wir einen guten Schlaf, das ist einfach so die Lebens, haben wir, können wir Stress von uns abschirmen und. Also das wäre weitaus effizienter, finde ich halt in meiner Augen, als wie irgendwo so eine Kapsel einzuschmeißen. Und auch mit der Ernährung, also für mich ist die Nahrungsergänzung, also meine Ernährung, also die Nahrungsergänzung ist einfach, ich gehe einfach bei mir vors Haus und pflücke mir da einfach den Löwenzahn, Gänseblümchen, wie du gerade gesagt hast, und was auch immer, und den Beifuß und vieles mehr. Und das kommt einfach in jeden Pesto rein, in jeden Kräutersalz rein, in jeden Salat und so weiter. Das ist die Nahrungsergänzung. Und sicherlich Je mehr Pflanzen man kennt, je mehr Wissen ist nun mal Macht, auch in diesem Bereich, nicht? Je mehr ich kenne, umso mehr habe ich da auch Möglichkeiten, da einfach autonom und selbstständig auf meine Gesundheit zu schauen. Aber ich glaube, jeder von uns kennt den Löwenzahn, die Brennnessel und einfach nur mal mit diesen anfangen, nicht? Also das wäre schon ganz eine tolle Nahrungsergänzung. Es gibt natürlich eben auch ein paar Nahrungsergänzungen, die ich auch habe, also zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren. Da komme ich einfach mit meinen Pflanzen vor der Haustür nicht dran. Da brauche ich einfach Algen oder brauche ich einfach Kaltwasserfische, um einfach genügend Omega-3-Fettsäuren zu mir zu nehmen. Ja, das ist natürlich mein Standard-Nahrungsergänzungsmittel oder oft auch ein Vitamin-D-Spiegel ist gut, dass man da auch einmal schaut, wo steht man. Ich habe auch letztens erst wieder meinen Vitamin-D-Spiegel gemessen. Das ist super, also kann ich da beruhigen. Aber ich muss halt wissen, und wenn der jetzt im Keller ist, dann muss ich ergänzen. Also da komme ich eben mit den Pflanzen auch nicht ran. Das sind einfach ein paar Sachen, wo man schon ergänzen kann oder auch mal schauen, wie es mit Mineralstoffen ausschaut. Aber letztendlich, wenn ich die Mineralstoffe und die Vitamine aus der Pflanze hole, bin ich weitaus besser bedient, als wenn ich mir da irgendwo ein Pulver oder Kapsel einnehme. Weil das, was ich hier im Vielstoff gemischt aus der Pflanze nehme, das nimmt mein Körper ja ganz anders auf als der Kapsel, weil das ist ja auch das große Thema. Ich schmeiße mir da zwar eine Kapsel rein, aber ich weiß noch lange nicht, wie nimmt mein Körper das aufgenommen wird.
Ich habe auch dann nur diese Monosubstanz oft, ne, einen extrahierten Stoff wie Vitamin A oder so. Und das Geheimnis eben ist ja die Kombination aus all diesen verschiedenen Stoffen. Und ich glaube, das ist eben ganz, ganz spannend. Aber gibt es denn etwas, wo ich auch wirklich was falsch machen kann? Also der bekannte Spruch ist ja, die Dosis macht das Gift. Gibt es Stoffe, vor denen ich mich wirklich in Acht nehmen darf? Oder ich habe ja, ne, das bekannte Beispiel ist ja Bohnen. Die soll ich bitte kochen, weil Fasin ein toxisches Protein ist. Da ist es ja schon, wie du so schön sagst, man muss wissen. Und dein Buch ist auf jeden Fall ein wertvolles Schatzkästchen für dieses Wissen. Aber das ist wirklich gar nicht so unkomplex an mancher Stelle, ne? Also ich kann mich ja auch wirklich ein bisschen schädigen, wenn ich nicht aufpasse.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es gibt natürlich, ganz das Wichtigste ist, wenn man Wildkräuter eben wieder einsetzt für die eigene Gesundheit, einfach die genaue Kenntnis der Wildkräuter, nicht? Dass es keine Verwechslungsgefahr gibt, weil natürlich dadurch, dass das Interesse und auch die Anwendung von Wildkräutern in den letzten Jahren enorm gestiegen ist, es ist auch Vergiftungen sind auch enorm gestiegen, nicht? Dass die Leute rausgehen und einfach ja glauben, es ist das, aber dann doch das Falsche nehmen. Also das, die genaue Kenntnis von Kräutern, das ist schon mal das erste Punkt eins, das, was man wirklich wissen muss. Und ich sage oft, besser, man verwendet nur fünf verschiedene Kräuter und die kennt man ganz genau, als wie jetzt 50 und man riskiert, ein Falsches zu nehmen. Das ist schon mal einmal die genaue Kenntnis der Kräuter. Dann natürlich auch, ja, was muss ich abkochen, was ist im rohen Zustand schlecht. Ich muss da oft auch so oft schmunzeln, wenn oft steht bei zum Beispiel der Vogelbeere, die ist giftig, nicht? Aber bei der Holunderbeere steht es eigentlich nie, nicht? Also, oder ich habe es kaum einmal gesehen, dass Holunderbeeren giftig sind, nicht? Aber Vogelbeere ist nicht giftiger als Holunderbeere. Beide haben so einen Wirkstoff drin, der ja, Unpässlichkeiten verursachen kann, wobei die Holunderbeere weitaus giftiger ist als die Vogelbeere, nicht? Weil bei der Vogelbeere oder weitaus gefährlicher, sagen wir mal so, wie die Vogelbeere, weil eine Vogelbeere eine Überdosis zu essen, wird kaum einmal passieren, weil die schmeckt so bitter und so herb, dass man da höchstens zwei, drei Vogelbeeren in den Mund nimmt und dann eigentlich ja nicht mehr isst. Und das sind halt da eben diese Parasorbinsäure, die eben auch eben am Magen, Darm Unpässlichkeiten verursachen kann. Hingegen die Holunderbeere, die ist roh süß, die schmeckt gut. Und wenn ich da nicht weiß, die muss ich unbedingt kurz aufkochen, damit ich nicht da Durchfall, Brechreiz und bekomme, dann kann das schon in die Hose gehen, nicht? Also wortwörtlich. Und das Wissen ist schon wichtig, nicht? Weil wenn man da liest, wie gesund Holunderbeeren sind und vielleicht eine Mama, die es gut meint mit ihren Kindern, pflückt da die Holunderbeeren und richtet sie ein bisschen mit Zucker und Joghurt an und gibt es roh den Kindern. Ja, das ist dann schon fatal. Das ist dann wirklich nicht gut. Es gibt dann genügend weitere Beispiele. Zum Beispiel auch wird oft in alten Büchern auch geschrieben, dass Beinwellblätter auch als Gemüse verwendet werden können. Nicht? Beinwell ist ein bisschen hinterdickisch, nicht? Weil der Beinwell hat Giftstoffe, eben das sind die Pyrrolizidin-Alkaloide, die eigentlich nicht sofort Symptome bewirken. Holunder, da merke ich gleich, also wenn ich den Holunder roh esse, die Holunderbeeren, da habe ich Durchfall, Brechreiz und da haben das natürlich unsere Vorfahren auch gemerkt, dass man das nicht roh verzehren darf, ne? Sonst hast du diese Probleme. Der Beinwell macht es langfristig, also diese Pyrrolizidin-Alkaloide, die sind leberschädigend. Und die Leber ist einfach ein Organ, das still leidet. Die zeigt uns keine Symptome. Und wenn ich über Jahre eben immer Beinwell als Gemüse, als Spinatersatz zu mir nehme, ja, irgendwann könnte es wie bei einem Alkoholiker zu Leberzirrhose führen. Und da dürfen wir es einfach unseren Vorfahren nicht verübeln, wenn sie das nicht wussten. Sie hatten einfach nicht die Möglichkeiten, eben wissenschaftlich das zu erforschen, was das eigentlich macht. Und da solche Sachen sind halt auch aufzupassen. Also pH-haltige Pflanzen nicht in der Ernährung einzubauen.
Mal, wie gesagt, könnten wir jetzt alles besser nochmal nachlesen. Vielleicht aber, wo du gerade nochmal Forschung sagst, das hatte ich eben nur angeteasert. Es wird ja eben in den letzten 30 Jahren eine ganze Menge an diesen Wirkstoffen geforscht. Es gibt ja fast auch schon so Modeerscheinungen wie Adaptogene, die jetzt auch eben in Frauenzeitschriften verstärkt auftauchen. Ist das so oder was können wir jetzt sozusagen uns erwarten, vielleicht auch für die Krankheiten wie Krebs oder HIV oder so?
Also auf der einen Seite finde ich die Forschung voll spannend und auch immer, was da die Forschung kann uns eigentlich nur das bestätigen, was eigentlich unsere Vorfahren schon wussten, wie wichtig eigentlich die pflanzliche Ernährung oder einfach die Heilkraft der Pflanzen ist, ne? Und wir sind ja oft eben so, gerade hier im Westen, also so geprägt, dass was nicht wissenschaftlich belegt ist, an das glaubt man nicht. Und gerade wir Kräuterpädagogen, also wir Multiplikatoren, die dieses Kräuterwissen wieder weitergeben, haben halt damit ein Ass im Ärmel. Wir können das halt den Leuten dann viel verständlicher auch erklären, dass da wirklich was dahinter steckt, dass es da auch Positivmonografien von verschiedenen Kommissionen gibt, dass es auch Studien belegt haben, dass oft Kräuter ja in bestimmten pharmazeutischen Produkten überhaupt nicht nachstehen. Also da habe ich letzthin wieder enorm viele Studien gelesen, wo wir wirklich belegt wurde, dass bestimmte Pflanzenwirkstoffe sogar die gleiche Wirkung haben als pharmazeutische Produkte und noch dazu ohne Nebenwirkungen. Also das ist ja genial. Und das ist schon schön, wenn man da durch die Forschung also immer wieder neue Sachen eben uns bestätigt bekommen. Und wenn wir jetzt eben auch von diesen Adaptogenen, Salvestrolen, wo eben die Richtung ganz stark hingeht, das bestätigt uns auch wieder, dass wir Pflanzen zunutze machen können. Also Adaptogene sind einfach, das sind Pflanzenstoffe, die uns einfach helfen, an bestimmte Umweltbelastungen besser, den Körper besser an diese Umweltbelastungen sich anzupassen. Ne? Das finde ich schon spannend. Und da geht es jetzt, weil die sind ja auch wieder aus dem Fernen Osten gekommen. Also wenn wir wieder die ganzen Heilpilze hernehmen, Shiitake und Cordyceps und so weiter. Aber wir haben diese tollen Pflanzen, Wirkstoffe, also Pflanzenadaptogene auch bei uns, nicht? Also das ist wieder im Osten erforscht, aber auch bei uns gibt es solche Pflanzen, also auch die heimische Pflanzenwelt liefert uns diese tollen Wirkstoffe. Oder Salvestrole, Salvare, das heißt ja retten, nicht? Das ist ja eben, also da hat man auch festgestellt, wie ich mit Pflanzenstoffen ganz gezielt eben Krebszellen in meinem Körper eliminieren, nicht? Eben auch, man muss ja eben davon ausgehen, so entartete Zellen entstehen in unserem Körper ja tagtäglich zu Tausenden, nicht? Und wir haben zum Glück eben ein gut funktionierendes Immunsystem, sollten wir jedenfalls haben, und dass diese wieder eliminiert. Aber dann haben wir diese Pflanzenstoffe, diese Salvestrole, unser Immunsystem unterstützen diese entarteten Zellen, bevor sie zu metastasieren, zu beginnen oder zu einem Tumor sich entwickeln, gleich schon zu eliminieren. Das ist ja das Tolle. Und da möchte ich eines noch ganz, ganz kurz darauf hinweisen, dass diese Salvestrole sind vor allem in den völlig naturbelassenen Pflanzen zu finden. Weil Salvestrole sind eben Pflanzenschutzstoffe, die eine Pflanze nur dann macht, wenn sie sich vor bestimmten Angriffen schützen muss. Und die Kulturpflanzen, wir haben leider diese Salvestrole aus unseren Kulturpflanzen rausgezüchtet, weil in den allermeisten Fällen sind Salvestrole bitter. Wer mag schon Bitteres im Salat? Also haben wir die Bitterstoffe aus unserem Gemüse, aus unserem Salat rausgezüchtet und das sind die Salvestrole. Dann sind Salvestrole, machen einfach, egal ob es jetzt ein Apfel ist oder irgendeine andere Obstsorte, die machen oft so kleine Flecken, so ja, fast wie Rostflecken, ne? Also alte Apfelsorten kennen wir ja das. Wer mag das schon? Kein Mensch oder wenige kaufen so einen Apfel, der so einen Rostfleck hat, ne? Also hat man es auch im Obst rausgezüchtet. Wir wollen ja einen schönen, glänzenden Apfel. Auch da haben wir es wieder rausgezüchtet. Und letztendlich, also nicht nur durchs Rauszüchtern, sind uns die Salvestrole verloren gegangen, durch einfach das, ja, durch die Pflanzenschutzmittel, nicht? Also wenn wir Pflanzen konventionell anbauen, dann werden sie ja mit Pflanzenschutzmitteln versorgt. Und ja, die Pflanze denkt sich, für was soll ich mir doch die Mühe machen, Pflanzen, also diese Salvestrole zu bilden, Pflanzenschutzstoff, macht ja der Mensch für mich, ne? Also machen sie sich nicht mehr die Mühe, das zu bilden, ne? Und so sind viele Faktoren, wo einfach in unserer normalen Ernährung, auch wenn ich jetzt jemand bin, der was sagt, ja, ich esse ja sehr viel Gemüse und Obst und was auch immer, kaufe mir jeden Tag das auch in meinem Supermarkt ein, na, aber da ist der ganz große Unterschied, wo ist meine Bezugsquelle? Habe ich das aus einem aus Permakultur, wo wirklich eben biodynamisch oder wie auch immer das vollkommen natürlich wachsen darf, ohne Pflanzenschutzmittel, ohne hochgezüchteten Samen, was auch immer. Das ist ganz was anderes als wie das Obst und Gemüse, das ich im Supermarkt zu kaufen kann. Und auch da, wenn man nicht die Bezugsquelle hat an solche Betriebe, Wildkräuter, 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 weil die haben es alle noch.
Ja, das ist schon fast ein wunderbares Schlusswort. Ich habe nur noch die Frage, ob du uns noch eben was mitgeben kannst für eben den Kochtopf oder den nächsten Wildkräuterspaziergang und wo wir dich finden könnten.
Ja, also ja, was soll ich euch noch mitgeben? Also für mich ist es einfach, für mich, Volkshalskunde des 21. Jahrhunderts fängt in der Küche an. Also das möchte ich auf jeden Fall mitgeben, dass es geht nicht so stark darum, dass wir alle zig Salben im Repertoire haben, Tinkturen, Tees und so weiter. Ist alles gut, also ist auch wichtig, aber das, was tagtäglich unserem Körper zugeführt wird, und das ist letztendlich unsere Ernährung. Und deshalb habe ich auch in meinem Buch ein paar Rezepte. Also das, was in meiner Küche nie fehlen darf, ist zum Beispiel die Knoblauchwürze, die in meinem Buch auch drinnen ist, wo ich einfach eben Knoblauchwürze Knoblauch mit Olivenöl, mit Kurkuma, Pfeffer und Ingwer. Eben eine Mischung, das mache ich jede Woche, stelle ich mir diese Mischung zusammen, wo ich eine ganze Knolle Knoblauch eben in ein Glas, also klein gehackt in ein Glas gebe, mit Olivenöl auffülle. Und somit kommt es eigentlich in jedem Essen, egal ob ich meine Pizza mache, meine Bruschetta oder ob ich eine Risotto mache oder was auch immer, kommt überall ein Löffel dazu. Und somit habe ich einfach diese Vitalstoffe, weil es finde ich einfach die tolle Kombination. Da habe ich einmal die Heilkraft des Olivenöls, die Bitterstoffe und auch eben also Olive ist sowieso eines meiner Lieblinge, wo ich einfach für Herz-Kreislauf Olivenöl kann einfach so viel machen. Und dann den Knoblauch, die Lauchöle auch noch dazu und auch Kurkuma eben und somit habe ich einfach da das. Dann ja, Suppen, einfach Cremesuppen, nicht? Also wirklich eben, also das ist auch was, wo ich einfach, ich habe ja drei Jungs eben und die essen auch einmal gern auch was Ungesundes, geht ja auch gut. Aber was sie zum Glück alle lieben, sind meine Suppen. Also es gibt bei mir im Winter jeden Abend eine Cremesuppe und einmal ist es halt eben die Kürbiscremesuppe, ein anderer Tag ist es die Pilzcremesuppe, also tollen Pilzanbau, was wir hier eben auch in der Gegend haben, wo ich Heilpilze habe und an anderen Tag ist es eben die Pastinakencremesuppe und so weiter. Also da habe ich nur Vitalstoffe, da weiß ich einfach, meinen Jungs gebe ich da jeden Tag eine tolle, ein richtiger Bauer, das ist meine Nahrungsergänzung. Im Sommer sind es die Pestos, nicht? Also, dass man sich da wirklich eben, Pesto ist bei mir nicht nur Pesto, also Spaghetti mit Pesto-Sauce, sondern Pesto ist bei mir täglich auf dem Tisch. Das ist egal, ob es Fleisch, Kartoffeln, Gemüse, ein Pesto gibt es immer dazu, nicht? Also einfach die Ernährung, also das möchte ich euch mit auf den Weg geben. Fangt bei der Ernährung an, einfach die Nahrungsergänzung. Wie kann ich meine Nahrung ergänzen mit tollen Vitalstoffen, ohne zur Kapsel immer greifen zu
Genau.
müssen?
Und Nahrung sollte ja, ich glaube, das ist schon Aristoteles, unsere Heilmittel sein. Und ich glaube, das ist ein antiker Spruch, der sich, je länger dieses Jahrhundert weitergeht, glaube ich, noch
Ja.
umso mehr bewähren muss. Und genau. Das war so, so spannend. Und wir werden auf jeden Fall deine Kontaktdaten und so weiter und natürlich auch das Buch verlinken. Und ich freue mich so, dass wir heute gesprochen haben. Und ich könnte dir stundenlang zuhören. Ich würde alles dafür tun, jetzt mit dir einen Kräuterrundgang in Südtirol machen zu können. Liebe Sigrid, ganz herzlichen Dank für heute.
Auch dir herzlichen Dank für dieses Gespräch. Es war mir eine große Ehre und ganz, ganz viel Erfolg euch mit eurem Podcast und ganz großes Kompliment, was ihr da auf die Beine gestellt habt und einfach, dass man da immer wieder rein stöbern kann und dass man, also ja, Kompliment, was du da eben gemacht hast. Ich kann mich noch so gut erinnern, wie wir uns kennengelernt haben und was du da alles jetzt auf die Beine gestellt hast. Also super, Hut ab.
Hat dir die Folge gefallen und möchtest du mit uns gemeinsam das Wildkräuterwissen weiter wachsen lassen?
Dann freuen wir uns über deine Bewertung auf den gängigen Podcast-Portalen. Empfehle uns weiter und tippe auch gerne auf den Folgen-Button, damit du keine neue Folge verpasst.
Immer auf dem Laufenden bist du mit dem Luna Herbs Newsletter. Hier bekommst du exklusive Downloads, Specials nur für AbonnentInnen, ungewöhnliche Rezepte und noch mehr geballtes Kräuterwissen zum Nachlesen.
Alle Infos hierzu findest du in den Shownotes und alles über uns versammelt die Webseite www.lunaherbs.de.